Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, am 5. September 2024 durch Konrad. Die Themen: GEW-Landesvorsitzende Monika Stein zur Bildungsrevolution in Baden-Württemberg. 50 Jahre badisch-elsässische Bürgerinitiativen.
Ich begrüße jetzt Monika Stein, Landesvorsitzende GEW Baden-Württemberg, Freiburgerin, ja durchaus bekannt als auch OB-Kandidatin in Freiburg vor einigen Jahren. Die OB-Wahlen stehen übrigens auch bald wieder an, aber das lassen wir jetzt mal. Wir reden über das, was die Landesregierung relativ vollmundig als Bildungsrevolution erklärt hat für die nächsten Jahre, und zwar in verschiedensten Elementen. G9 soll wieder kommen, G8 soll aber auch bleiben. Sekundarstufe 1 soll geändert werden, Werkrealschule soll wieder ganz anders werden. Dann gibt es wahrscheinlich das positivste Element, die Kitas und die Grundschulen sollen gefördert werden, es sollen große Programme aufgelegt werden. Es war die Rede ungefähr für alle diese Programme 100 Millionen. Allerdings, das Bildungsbudget ist auf 3% Anstieg gerade ausgelegt. Monika, fangen wir einfach vielleicht mal mit den Grundschulen an. Und der Kitas, das ist ja alles euer Personalbereich. Das klingt ja alles in Anführungszeichen sehr gut. Die Sprachfähigkeit soll erhöht werden. In der Kita soll angefangen werden. In den Grundschulen soll es dann, das klingt schon schlechter, wenn man Freiburger Erfahrungen sich anguckt, sogenannte Juniorklassen geben. Und die Frage steht, wird das integriert alles stattfinden in den Kitas und in den Schulen oder nicht? Also, wie ist da euer Standpunkt? Wie nehmt ihr das gerade jetzt wahr, was die Landesregierung da vorschlägt?
Also ich gebe dir soweit recht, dass die Landesregierung im Moment gerade ganz, ganz viele Maßnahmen gleichzeitig auf die Gleise setzt, eine riesengroße Schulgesetzänderung auf dem Weg ist, die jetzt gerade in der Anhörung ist, wo viele verschiedene Maßnahmen in den verschiedensten Bereichen, die wir uns gleich auch noch angucken werden, hoffentlich geplant sind. Und sie verzettelt sich ein bisschen und sie schwingt gute Reden. Sie setzt eigentlich den richtigen Schwerpunkt mit der Konzentration auf die frühe Bildung und auf die Grundschulen, wenn es um die Sprachförderung geht, weil klar ist, dass das, was wir bei den Kleinen an Förderung anbringen, dass das die größten Effekte hat. Aber es ist auch klar, dass die Methode, wie sie es ansetzen wollen, dass die nicht wirklich die beste ist. Also wir reden nicht davon, dass alltagsintegriert in den Kitas Sprachbildung gefördert werden soll, sondern es soll exklusiv eine zusätzliche Sprachförderung stattfinden für die Kinder, die bei einem Test mit 4,5 Jahren als die sprachunterstützungswürdigen rauskristallisiert werden. Und diese zusätzliche Unterstützung, die soll aufwachsend, im Moment kann sie dann noch nicht für alle starten, soll aufwachsend dann so integriert werden in den Alltag von Kindern, dass sie Baden-Württemberg weit ausgerollt werden soll, dass eine Schulpflicht dafür erhoben werden soll, wo wir dann auch über die Umsetzung nochmal sprechen können. Das sind nämlich auch ganz viele Hürden, die zu bewältigen sind und ganz viele Dinge, die auch noch nicht wirklich gut geregelt sind oder gut auf der Pipeline sind. Und was dann die große Schwierigkeit ist, die Kinder werden für diese 4 Stunden im schlimmsten Fall, muss ich mal ganz klar sagen, aus ihren Kitas raus, irgendwo hingekarrt, wo sie dann in einer Schule in einer Woche 4 Stunden Sprachförderung kriegen. Das ist nicht kindgerecht, das muss man ganz klar sagen. Alltagsintegrierte Sprachbildung ist deutlich kindgerechter. Und ich möchte an der Stelle auch noch klar sagen, das ganz, ganz große Problem, was wir haben in Baden-Württemberg und was sich in den letzten Jahren deutlich aufgebaut hat, ist, dass wir weniger Kinder in den Kitas haben. Der Kita-Besuch ist von 98% vor wenigen Jahren auf 90% gesunken. Das heißt, nur 90% unserer Kinder besuchen die Kita im letzten Jahr vor der Grundschule. Und es ist klar, dass die 10%, die wir nicht erreichen durch die Kita, denen die Bildung durch die Kita fehlt, dass es nicht immer die Kinder sind, die keine Förderansprüche haben oder die nicht gefördert werden müssten. Und das heißt, eigentlich wäre das der allererste Punkt, an dem angesetzt werden müsste, kommunale Spitzenverbände gemeinsam mit der Landesregierung. Wir brauchen flächendeckende Kita-Plätze für alle Kinder.
Also der erste Punkt wäre der. Nur stelle ich mir auch die Frage, wenn ich hier lese, es soll ausgerollt werden jetzt 24, 25, 200 Standorte, 450 Gruppen, dann bis zum Jahre 27, 28 4.200 Gruppen im Endausbau in den Kitas. Ich stelle mir vor, wo kommt eigentlich das Personal dazu her? da werden jetzt Sprachassistenten ausgebildet. Wird das die adäquate Förderung sein, wenn ich mir jetzt angucke? Ich finde schon 4 Stunden ziemlich wenig. Also wenn man das, auch wenn man das gruppenintegriert macht, also nicht rausnimmt, manchmal wird sowas wahrscheinlich bei ganz besonderen Bedarfen sicherlich auch nötig sein. Aber ich stelle mir vor, die erste Frage, und ihr seid ja auch eine Lehrerin und auch in der Kita, wo kommt das Personal erstens her?
Du stellst die richtige Frage. Also die Frage ist, ob wir genügend Personal kriegen. Du hast gerade einen kleinen Fehler, der eigentlich logisch wäre, wenn er so stimmen würde, eingebaut in deiner Frage. Die Kinder werden nicht in der Kita unbedingt gefördert. Es kann wirklich sein, dass sie in Schulen gefahren werden, um dort gefördert zu werden. Und die Landesregierung spricht im Moment davon, die Kultusministerin spricht im Moment davon, dass sie für jetzt den Ausbau genügend Personal gefunden und nachqualifiziert oder qualifiziert haben. Ich habe mir sagen lassen, dass diese Qualifizierungsmaßnahmen auch wirklich gute sind. Also dass diejenigen, die Fachkräfte, die jetzt gerade in der Qualifizierung sind, um jetzt starten zu können, dass die tatsächlich fachlich auch gut aufgestellt sind. Es ist auch klar, wir haben zu wenig ErzieherInnen, deswegen ist ja auch die Kita-Dichte in Baden-Württemberg zu wenig dicht. Wir haben ebenfalls zu wenig Lehrkräfte für die Grundschulen, als dass überall ausgebildete Grundschullehrkräfte unterrichten könnten. Was wir haben, sind Pädagoginnen der frühen Kindheit, die an den PHs ausgebildet werden, die bisher nicht immer irgendwo adäquate Arbeitsplätze gefunden haben, für die sich jetzt sicherlich ein neues Arbeitsfeld aufmacht, was auch gut ist. Mhm. Aber ganz klar ist nochmal, alltagsintegriert ist deutlich besser als dieses Exklusive, dieses Kinder rausnehmen aus ihrem gewohnten Alltag, aus dem Kita-Alltag und irgendwo hinfahren. Im schlimmsten Fall, im besten Fall wird es in der Kita erledigt und dann in einer besonderen Gruppe fördern. Und wir haben ein funktionierendes System in Baden-Württemberg, die Sprachkitas. Die sind alltagsintegriert, die haben sich bewährt. Das ist nachhaltig, was da an Sprachbildung stattfindet. Und das wäre die beste Möglichkeit, diese Sprachkitas auszubauen, auszuweiten und nicht irgendwas anderes, nicht alltagsintegriertes obendrauf zu setzen.
Das schien mir auch so. Der Debattenstand jetzt im Ausschuss des Gemeinderates, wo das so im Juni, Juli so vorgestellt wurde. Freiburg hat ja auch so ein Pilotprojekt gemacht mit 8 besonderen Bedarfsregionen, wo eine Kooperation zwischen Kitas und Grundschulen. Auf der einen Seite, das ist ja auch der Übergang, ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Da scheint mir auch sehr vernünftig zu sein, dass das so stattfinden sollte. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Im Gegenteil, kann man sogar die Frage stellen, wird durch die Einführung dann in der Grundschule, es soll ja eine generelle standardisierte Prüfung, du hast, was war das, mit 4,5
Jahren? Mit 4,5 Jahren bei der Einschulungsuntersuchung, ja.
Soll ja stattfinden.
Erstuntersuchung.
Ja. Erstuntersuchung, ja. Da soll ja im Prinzip dann schon der Bedarf abgeklärt werden für die sogenannten Juniorklassen. Und das sind dann ja Extraklassen, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist nochmal was anderes. Also diese Sprachförderung im letzten Kita-Jahr, die soll mit den 4,5 Jahren abgetestet werden. Und da geht man davon aus, dass ungefähr 30% aller Kinder diesen Sprachförderbedarf, diesen erhöhten haben. Wenn die Förderung dieser 4 Stunden zusätzlich nicht alltagsintegriert, wenn die nicht ausreicht, dass dann die Sprachfähigkeiten groß genug sind für die Einschulung, dann soll die Juniorklasse zum Tragen kommen. Und die Juniorklasse ist sozusagen eine vorgelagerte Grundschulklasse, bevor die erste Klasse einsetzt.
Halte ich für ziemlich problematisch, wenn ich mir meine Schulerfahrung angucke, wer da schon in Anführungszeichen ausgesondert wird und wo möglicherweise gerade etwas, was im sozialen Lernen ja in den Grundschulklassen trotz der hohen Schülerzahlen ja immer noch relativ gut funktioniert, nämlich ein soziales Lernen, wechselseitiges Lernen auch miteinander beim Personal, dass das dann erfolgversprechend ist. Ich kann mir das vorstellen, dass du Sonderbedarfe, die es sicherlich geben wird, zusätzlich bedienst, aber dass sie jetzt in Sonderklassen, Vorklassen ausgeht, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.
Also wir haben im Moment ja schon Grundschulförderklassen, die zum Teil Sprachbildungsbedarfe decken, die aber auch viel sozial-emotionale und auch andere Bedarfe decken und da wirklich gezielte Förderung betreiben. Ich glaube nicht, dass der Teil wirklich der kritischste Teil am Ganzen ist. Nee. Also diese Juniorklassen, glaube ich, die können funktionieren und die sind schon in der Grundschule und die Kinder kommen dann in die Regel erste Klasse anschließend und sind im besten Falle nochmal so weit gestärkt worden, dass es dann auch wirklich gut funktionieren kann. Ansonsten gebe ich dir sehr wohl recht, wir müssen gucken, dass es so inklusiv wie möglich ist unser Bildungssystem. Und an der Stelle sind wir so ein bisschen zurück zu alten Dingen, die in den Schubladen verschwunden waren, aus gutem Grund. Also dieses exklusiv Fördern und extra Kinder. Also nochmal, wir reden von 4,5-jährigen Kindern, die im Zweifelsfall mit Bussen entweder von zu Hause abgeholt werden oder von der Kita abgeholt werden, um irgendwo hingefahren zu werden, um dort Sprachförderung zu erhalten, ob das dann einmal in der Woche 4 Stunden sind oder mehrfach über die Woche verteilt, diese 4 Stunden aufgeteilt sind, bei einer Person, die sie nicht kennen vorher. Mhm. Dass das nicht funktionieren, nicht gut, nicht super funktionieren kann, dass da der pädagogische Gedanke fehlt, das ist, glaube ich, schon relativ klar.
Mhm. Anderes Problem ist, wenn ich das richtig verstanden habe aus der Pressekonferenz unserer Wahlkreisabgeordneten Freiburg-West, Nadine Sancar, dann ist ja dieses Finanzierungsproblem, wird ja teilweise gelöst auch mit dem Starterprogramm der Bundesregierung. Jetzt stehen schon Grundschulen bereit, die sich da beworben haben und auch angenommen sind. Die haben aber, das Programm sieht keine Räume vor. Also das heißt, gibt es da auch noch einen weiteren Engpass, also in dieser Herausforderung, um das überhaupt mal nochmal abzustellen. Und es wird auch angestrebt, was Herr Freiburg ja auch vorangehen will eigentlich, mehr in diesen Ganztagsbetrieb überzugehen, wo du dann mehr Möglichkeiten hast, auch ein bisschen mal reinzubeziehen, auch integrativ reinzubeziehen, sei es über Sportangebote und so weiter, noch Spielangebote und so weiter, ja. Also die Frage, die sich auch da stellt, sind wir da eigentlich vorbereitet drauf?
Wir sind auf vieles nicht vorbereitet. Also was die Räumlichkeiten betrifft, sowohl für die Kitas als auch für die Grundschulen, müssen wir sagen, da gibt es Mangel. Deswegen wird es eine große Herausforderung werden. Gleichzeitig sprichst du den Ganztag an, der in den Grundschulen jetzt ja ab 26 verpflichtend komme, also nicht verpflichtend, nein, es gibt den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 26, so dass alle ErstklässlerInnen, die dann in die erste Klasse kommen, auch den Anspruch darauf haben, eine Ganztagsbetreuung zu haben. Die Landesregierung versucht, die Aufgabe komplett an die Kommunen zu delegieren. Wir sagen ganz klar als GEW, das kann nicht funktionieren, dass die Kommunen das alleine machen. Und da haben sich jetzt gerade wahnsinnig viele, also das ist völlig überzeichnet, das Förderprogramm, was da ausgerollt wurde, weswegen jetzt gerade die Aufregung durch die Presse geht, dass da obskure Losverfahren erstmal genutzt werden, um überhaupt die Anträge abzuarbeiten. Ob das nachher dann irgendwie nachteilig ist für diejenigen, die weiter hinten gelandet sind bei der Bearbeitung, das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt, aber es zeigt einfach, dass der Bedarf ein viel höherer ist. Und die Landesregierung hält an der Schuldenbremse fest. Und deswegen sagt sie, sie kann den Bildungshaushalt nicht aufstocken. Das ist eigentlich das allergrößte Ärgernis am Ganzen. Wenn klar wäre, es ist jetzt ein Mehrbedarf, wir müssen mehr Sprachbildung schaffen, wir müssen mehr Förderung in Grundschulen und in Kitas setzen, wir müssen den Ausbau der Grundschulen vorantreiben, damit wir möglichst mehr gebundene Ganztagsgrundschulen haben, um im allerbesten Falle eine perfekte Ganztagsbetreuung für die Kinder hinzubekommen, Ganztagsbildung für die Kinder hinzubekommen. Wenn wir dann auch noch wir kommen ja noch zu den Sekundarschulen, wenn wir da noch richtig rein investieren würden, wir haben gerade ein brennendes und unterfinanziertes Bildungssystem, dann müsste die Landesregierung, wenn sie ehrlich ist, dazu kommen und sagen, wir brauchen mehr Geld. Und dieses mehr Geld kriegen sie nicht irgendwo rausgeschwitzt, das funktioniert nicht, das haben wir auch schon erlebt. Dieses mehr Geld kann auch nicht funktionieren, indem ich aus dem Kultushaushalt irgendwo gucke, wo denn Geld herkommen kann, da gibt es nämlich nicht so viel. Sondern es ist klar, dieses mehr Geld muss aufgenommen werden. Und das ist eine Investition in die Zukunft und es ist wirklich eine Veralberung der Leute zu sagen, wir müssen die Schuldenbremse durchhalten, damit unsere Kinder keine Schulden ernten. Wenn wir schlecht ausgebildete Kinder mit schlechten Zukunftschancen auf die Straßen lassen, die dann wenig Schulden übernehmen und in einem kaputter Infrastruktur unterwegs sind, wo die Gesellschaft vielleicht auch kaputt gegangen ist, dadurch, dass wir gespart haben, dann haben wir ihnen keinen Gefallen getan.
Mhm. Dazu muss man ja schon sagen, dass jetzt schon die Belastungsgrenze in vielen auch Kinder, da war ich richtig überrascht von, als diese Bertelsmann-Studie gekommen ist, mit der psychologischen Belastung und den Ausdrops aufgrund von Burnout-Effekten. Da stellt sich ja dann noch eine ganz andere Frage, nämlich die Größe der Klassen und was da alles noch alles mit dranhängt. Also der Merkpunkt ist klar, das wird nicht gehen. Entweder erhöht man tatsächlich Steuern, was niemand will. Bei den allen Parteien, die jetzt in den Landtagen drinne sind. Und oder aber man muss in die Verschuldung zumindest für die investiven Maßnahmen gehen. Wobei unser Personalproblem damit ja überhaupt noch nicht gelöst sein wird.
Und ich muss tatsächlich ernsthaft werben für die beiden Berufe Lehrerin, Lehrer und ErzieherIn. Ich muss die Jobs attraktiver machen und die werden nicht attraktiver, wenn ich die Gruppengrößen vergrößere. Die werden nicht attraktiver, wenn ich die Klassen vergrößere. Die werden auch nicht attraktiver, wenn ich im 3-Minuten-Takt irgendwelche Neuerungen aus dem Kultusministerium raushaue, die geändert werden sollen, ohne wirklich an den Strukturen was zu ändern und zu verbessern, sondern ich muss es wirklich attraktiver machen. Und an der Stelle kann ich mir auch nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass wir in Baden-Württemberg eins der 3 letzten Bundesländer sind, was meint, sich leisten zu können, im Grundschulbereich, wo wir Lehrkräftemangel haben, die Grundschullehrkräfte schlechter zu bezahlen als 13 andere Bundesländer. Wir müssten da endlich in die bessere Bezahlung kommen, um auch attraktiver zu sein in der Konkurrenz zur Schweiz, in der Konkurrenz zu Bayern, eine Anwerbeprämie haben, in der Konkurrenz zu anderen Bundesländern, die Leute nicht über die Sommerferien entlassen, wenn sie aus dem Referendariat kommen. Also wir sind da in Baden-Württemberg nicht gut aufgestellt, was die Attraktivität betrifft.
Kommen wir noch zum Abschluss, kleinen 5 Minuten nochmal, G8, G9.
Und bitte auch noch zur Sekundarstufe,
ja,
bitte.
G8, G9 können wir uns einfach machen. Es gibt so Schätzungen, dass ungefähr 30% bei G8 bleiben wollen. Und das soll ja auch offen sein. Offen bleiben. Also von den Schülerinnen, wenn man die Bedarfe abfragt, ja, was der offensichtlich der geschäftsführende Direktor der Gymnasium Freiburgs gemacht hat, sind das 20-30%, die immer. Wie soll denn das laufen dann in den Bereichen?
Das ist völlig offen und das war ein Zugeständnis der Grünen, ein Einknicken der Grünen gegenüber der CDU, die dieses G8, die Möglichkeit unbedingt offen halten wollte, die Überspringmaßnahmen oder Möglichkeiten für SchülerInnen nicht so wertvoll fand, wie irgendwie festhalten an der G8-Möglichkeit. Wenn wir schon ändern, dann ändern wir bitte richtig. Und dann wäre unsere Maßnahme gewesen zu sagen, wir gehen auf die Verlängerung der Gymnasialzeit und schaffen gleichzeitig Möglichkeiten, an welchen Punkten in der Schullaufbahn besonders sinnvoll übersprungen werden kann, wenn jemand wirklich Überfliegerin ist. Da haben Sie leider tatsächlich den pädagogischen Gedanken, den sinnvollen Gedanken verlassen und sind der CDU gegenüber eingeknickt. Aber ich kann es mir nicht verkneifen, lieber Michel. Wir müssen auch noch über die zweite Säule in der Schule sprechen. Neben den allgemeinbildenden Gymnasien gibt es noch die Sekundarschule.
Genau.
Und du hast es eingangs ganz kurz gesagt, es gibt Änderungen. Es gibt die Abschaffung des Werkrealabschlusses für die SchülerInnen, die ab nächstem Sommer in die 5. Klasse kommen. Mhm. Es gibt es gibt Coachingstunden für die Gemeinschaftsschulen, bei denen nicht ganz klar ist, ob sie wirklich zusätzlich geschaffen werden oder einfach nur rausgeschwitzt werden aus dem Bestehenden und jetzt umbenannt werden und offiziell deklariert werden als Coachingstunden. Also Coachingstunden sind absolut sinnvoll und notwendig, aber da scheint es so ein bisschen Taschenspielertrick zu sein. Was die Landesregierung völlig verpennt, ist eine zweite Säule tatsächlich sich anzugucken und zu schaffen und ein bisschen Mut zu beweisen. Es gibt jetzt das Konzept, was am 14. Juni vorgestellt wurde von Menschen aus der Wissenschaft, aus der Schulverwaltung und aus der Schulpraxis, was ich weiß gerade nicht mehr, von welcher Stiftung unterstützt wurde, von der Bosch-Stiftung unterstützt wurde, dass es erstellt wurde, genau, wo wirklich aufgezeigt wird, wie eine zweite attraktive, funktionierende Säule neben dem Gymnasium aufgestellt sein kann. Und das ist kein ganz großes Hexenwerk. Es ist aber unsäglich, dass unsere Landesregierung und auch die BildungspolitikerInnen der verschiedenen Parteien, die im Landtag vertreten sind, sich damit gar nicht gründlich auseinandersetzen. Stattdessen machen sie dieses kleine Flickwerk hier und dort und da ein klein bisschen fitzeln und ändern, ohne einen richtigen Wurf zu machen, ohne zu gucken, wie kann ich es denn attraktiver machen für die SchülerInnen und auch für die Menschen, die dort arbeiten sollen. Und was sie auch noch machen, ist, dass sie es noch weiter verzetteln, dass sie es noch weiter zergliedern. Es gibt Verbundlösungen zwischen verschiedenen Realschulen, zwischen Realschulen und Gemeinschaftsschulen, zwischen Realschulen, Gemeinschaftsschulen und Werkrealschulen, wo dann plötzlich Möglichkeiten auftauchen. Ich möchte jetzt gar nicht alles sagen, aber es wird eine weitere Zergliederung geben. Mhm. Wir sind schon in einem zergliederten Schulsystem, was nicht attraktiv genug ist neben den Gymnasien, weswegen auch so viele aufs Gymnasium wollen, weswegen auch Menschen, die eigentlich inhaltlich anderer Meinung wären, trotzdem nicht wissen, wie sie am Gymnasium vorbeikommen. Das heißt, wir müssen doch wirklich gucken, wie wir es schaffen, eine attraktive zweite Säule aufzubauen. Und da gibt es ein Konzept und das muss sich angeguckt werden. Ich habe inhaltlich auch Kritik daran. Wir als GEW haben inhaltlich Kritik dran, weil es wirklich zwei Punkte gibt, wo ich sage, die gehen nicht, die stehen drin, die gehen nicht. Aber es lohnt sich, dieses Ding mal anzugucken und nicht zu sagen, wir pfuschen jetzt mal ganz schnell ganz viele Änderungen, also nicht pfuschen, Entschuldigung, liebes Kultusministerium, wir machen jetzt ganz schnell ganz viele Änderungen, wir machen den größten Wurf seit Ewigkeiten, sich damit zu brüsten, weil größer, schneller, weiter ist nicht immer am besten.
Ich hätte auch den Punkt nicht angesprochen, weil ich eher den Eindruck hatte, das ist so eine Rumdokterei oder Rumschneiderei, um vielleicht dort ein bisschen was auszuschwitzen,
Ressourcen herzuholen. Das hat die Kultusministerin, ich war mit ihr ja vor den, also kurz nach den Pfingstferien an meiner Stammschule, an der Karlsschule hier in Freiburg, die eine Grund- und Werkrealschule ist. Und da hat sie offen zugegeben, wenn es G9 nicht gäbe, wenn jetzt nicht die Verlängerung der Gymnasialzeit käme, dann hätte sie sich der Abschaffung des Werkrealabschlusses gar nicht gewidmet. Und das ist tatsächlich ein Armutszeugnis.
Monika, wir müssen jetzt an diesem Punkt jetzt Schluss machen. Danke für den Besuch.
Ein Geburtstag, 50 Jahre, 50 Jahre badisch-elsässische Bürgerinitiativen. Und ich habe, na, wen habe ich denn am Apparat? Erhard Schulz, im Prinzip so eine Art Geburtstagskind oder eines der Geburtstagskinder. Erstmal herzlich gegrüßt.
Jawohl, guten Tag. Eines der Geburtstagskinder, wir sind ja eine ganze Gruppe gewesen, die im Jahre, praktisch vor 50 Jahren, 1974 am 25. August die badisch-elsischen Bürgerinitiativen gegründet haben, Franzosen und Deutsche gemeinsam, und zwar nach einer Demonstration in Wiel am Rhein, dort wo das Atomkraftwerk errichtet werden sollte.
Wiel am Rhein, das ist gut bzw. schlecht oder andersrum ausgedrückt, das war ein Sieg. Fessenheim auf der anderen Seite. Fessenheim hat praktisch die ganzen 50 Jahre über begleitet und war nicht so ganz ein Sieg. Weshalb ist nochmals diese Bürgerinitiative entstanden? Ich meine, es gab ja schon vorher viele, viele Sachen, die schiefgelaufen sind auf der badischen bzw. auf der elsässischen Seite. Da gab es ja eigentlich schon Initiativen und die haben sich natürlich auch geregt. Warum eigentlich hat man jetzt da unbedingt zusammenarbeiten wollen?
Ja, also es war in der Tat so, dass wir in Wiel gemeinsam mit französischen Freunden, wie gesagt, die Gründung durchgeführt haben. Es hieß ja dann Les Initiatives Citoyennes Association Antinucléaire de Bad et d'Alsace. Also wir waren zweisprachig und die Franzosen haben Elsässisch gesprochen, wir konnten uns gut entsprechend unterhalten und wir haben auch gemeinsam das Bleichemiewerk in Markolsheim besetzt. Es war eine starke Bewegung, die schon zwei Jahre vorher begonnen hat, als das Badenwerk da war, damals in Breisach ein Atomkraftwerk bauen wollte. Das wurde ja verhindert, die Winzer und die dortigen Bürgerinitiativen haben das verhindert. Und als man nach Wiel ging, ja, da haben wir dann doch sehr massiv reagiert. Und wir haben nicht nur dagegen gekämpft, sondern wir haben auch Alternativen gezeigt. Und kurz nach unserem Kampf haben wir dann die erste Solarausstellung in Sasbach am Kaiserstuhl unmittelbar in der Nähe des geplanten Atomkraftwerks durchgeführt, um zu zeigen, es gibt Alternativen, die die Bürger wünschen.
Jetzt ist Wiel nicht gebaut worden. Fessenheim ist praktisch am Abbauen. Da gibt es natürlich noch die ein oder anderen Probleme mit. Ist diese badisch-elsässische Bürgerinitiative inzwischen im Rentenalter?
Naja, wir sind alle grau geworden, das kann man sich doch vorstellen. Wenn man sieht, vor 50 Jahren, da war ich Student und jetzt Ende 70 Jahre, einige sind schon weit über 80. Das heißt, wir sind älter geworden, aber wir sind willig, für die Energiewende uns einzusetzen und haben auch Veranstaltungen durchgeführt zum Thema Solarenergie und zum Thema Windenergie, um die Alternativen deutlich zu zeigen. Also das heißt, wir sind bereit, aber wir sind natürlich älter geworden.
Es gibt natürlich auch jüngere Menschen, die sicherlich in solch einer Initiative mitarbeiten könnten. Könnten heißt hier auf Deutsch natürlich auf Deutsch, Aber im Elsass, wie sieht es denn damit aus? Früher hat man da Elsässerdeutsch gesprochen, heute wohl eher Französisch.
Das ist richtig. Das ist richtig, es ist eher Französisch, aber wir haben ja auch eine Organisation gegründet, die sich gegen die Atomkraftwerke in Frankreich und auch in der Schweiz wendet. Und da sind wir natürlich in dieser Initiative, in der TRAS, in der Trinationalen Vereinigung ebenfalls tätig. Und da sind auch jüngere Leute dabei, die brauchen wir auf alle Fälle.
Wie entwickelt sich so eine Zusammenarbeit, also badisch-elsässische Bürgerinitiativen? Wie ist es da, mit zusammenzuarbeiten?
Ja, es ging ja nur über den Rhein rüber und es ist auch die Folge gewesen, dass ja Partnerschaften zwischen Weißweil und Markolzheim entstanden. Das heißt, die Bürger kamen auch kulturell enger zusammen, aber der Samen wurde gelegt im Kampf gegen das Atomkraftwerk in Wiel. Und als wir die großen Ausstellungen machten zur Solarenergie, sind sehr viele französische Gäste auch rübergekommen und haben uns hier besucht. Und wir haben dann auch Exkursionen durchgeführt, nicht nur in Deutschland, sondern haben auch entsprechende Anlagen in Frankreich besucht.
Jetzt gibt es natürlich nicht nur die Atomkraft, sondern noch andere Dinge. Dinge zum Beispiel wie Stockamin. Das heißt, das ist eher ein französisches Problem, weil der Rhein wohl ein bisschen auch unser Wassergraben ist und die ganze Sache trennt. Aber irgendwo hängen wir ja da auch mit drin. Und selbst wenn wir nicht da mit drin hängen, geht es uns einfach was an, weil es ist einfach in unserer Nähe. Inwiefern hat sich die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen auch um solche Sachen gekümmert?
Also die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen waren natürlich primär zum Thema Energie engagiert, aber sie haben natürlich auch immer gemeinsam über den Rhein oder beiden Seiten des Rheins geschaut und hier mit Pressemitteilungen, aber auch zu Demonstrationen aufgerufen. Das haben wir auf alle Fälle gemacht.
Das heißt, augenblicklich ist sozusagen der Abbau von Fessenheim, die Begleitung dieses Abbaus, eines der Hauptaugenmerke.
Das ist richtig. Das ist richtig und wir sind in großer Sorge über die Atomschrottfabrik des Technocentre, das geplant wird. Und da sind auch Vertreter der Badisch-Elsässischen in entsprechenden Gesprächen drüben in Frankreich involviert.
Wie steht es jetzt gerade darum?
Ja, wir sind damit nicht zufrieden. Das kann man sehr deutlich sagen. Und man muss einfach sehen, dass die Gemeinde Fessenheim natürlich händeringend alles sucht, was eventuell Gewerbesteuer bringt, aber was auch eine Gefährdung ist für die Bewohner beiderseits des Rheins. Und deshalb sind wir hier engagiert in der TRAS, in der Trinationalen Aktionsgemeinschaft.
Ein trauriges Thema. Ich meine, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Sie leben, aber viele Kameraden, viele Menschen, die mit dabei waren, sind inzwischen tot. Ich denke da an Walter Mossmann oder Jean-Jacques Rettich, der ja erst in diesem Jahr gestorben ist. Können Sie da noch ein paar Worte zu verlieren?
Ja, es sind sehr engagierte Menschen verstorben. Walter Mossmann mit seinen Liedern, das war natürlich eine Stärke. Er trat ja auf dem Platz in Wiel auf. Er trat im Freundschaftshaus auf, das war schon wichtig. Und Jean-Jacques Rettich, da ist im nächsten Monat eine große Abschiedsfeier in Frankreich, wo wir hinfahren, wo sich wieder Deutsche und Franzosen auf alle Fälle treffen. Aber es gibt auch andere Leute, die sehr aktiv waren. Der Manfred Gradwohl, der hat den praktisch das Flugblatt gedruckt, das eben jeden Monat verteilt wurde in über 7000 Haushalte. Das war ein sehr engagierter Ingenieur, der viel Zeit und viel Geld darüber investiert hat selbst.
2004 wurde praktisch die Badisch-Elsässische Bürgerinitiative wieder ins Leben gerufen oder reaktiviert, wie es so schön heißt. Wo steht jetzt die Badisch-Elsässische Bürgerinitiative? Sie haben es ja schon gesagt, man besucht sich immer noch. Aber ja. Fessenheim ist ja praktisch ein kleineres Problem, aber immer noch ein Problem. Wo sehen Sie die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen beispielsweise in 20 Jahren, wenn Sie höchstwahrscheinlich nicht mehr darüber berichten können?
Ja, da können wir nicht mehr darüber berichten, aber zurzeit bekommen wir sehr viele Besucher aus Frankreich, aber auch aus Korea, aus Japan, aus den USA. Es wurden dazu auch Bücher geschrieben, welches Rückgrat wir benötigen, um hier gegen den Staat und gegen ein Staatsunternehmen anzugehen, dass die Bürger bereit sind, dies zu zeigen. Und im Archiv der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen haben wir regelmäßig Besucher aus dem Ausland, die schauen, wie ein gewaltfreier Widerstand organisiert wird und wie wir auch uns eingesetzt haben, die regenerativen Energien zu fördern. Und da sehen wir ja durchaus Licht am Horizont. Wir brauchen für die Zukunft keine Atomkraftwerke.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 5. September 2024 durch Konrad.
Fokus Südwest.